war's schon.
Ja, beeindruckend, oder? Also ich vermute, es wird sich bei mehreren Hörern jetzt so ein gewisses warmes Gefühl einstellen. Und bei wem nicht? Na, der ist halt nie Trabi gefahren. Also ich stehe hier gerade mit ganz großen Augen und total staunend vor einem wunderbaren himmelblauen Trabant. Der hat zu allem Überfluss auch noch das klassische Dachzelt oben drauf. Sind noch die schönen Sitze, allerdings schon die mit Kopfstützen, was ihn als Deluxe-Fahrzeug auszeichnet. Das Ganze ist natürlich nicht einfach irgendwo aufgelesen, sondern verabredet. Und zwar steht neben mir Chris 601. Willkommen in Schwerin.
Ja, danke schön. Schön hier.
Ja, du hast ja auch das beste Wetter ausgesucht.
Glück gehabt.
Und wir stehen ja nicht zusammen, weil du von Erfurt oder aus der Gegend von Erfurt hier hochgefahren bist, sondern du hast es gleich ein bisschen weiter gewollt, wer es vielleicht bei Twitter verfolgt hat. Du kommst justamente vom Nordkap.
Nordkap habe ich links liegen lassen und den Bus mit den deutschen Touristen auch nur belächelt. Am Nordkinn war ich. Nothing but Stones war das Ziel.
Oh, also sozusagen nicht nur mit dem Trabi zu Nothing but Stones, sondern auch noch alleine hoch zum Cache.
Richtig, genau. Ich brauchte dieses Jahr was für harte Jungs und das kam mir gerade recht.
Hat offenbar funktioniert. Wir machen es uns jetzt ein bisschen am Wasser bequem und sperren euch so lange aus. Bis gleich. Das ist der Schweriner See. Und der Schweriner See plätschert ganz wundervoll. Ja. Wir haben einen Blick über den See drüber auf den Paulsdamm, hören die Motorradfahrer. Wir sehen ein paar Boote, die hier rumliegen. Blaues Wasser, blauer Himmel, leichte Schleier am Horizont. Die ersten Angler sind draußen und nutzen das Wetter. Hattest du denn die ganze Zeit so ein Glück?
Ich hatte oft Glück, muss ich mal sagen. Also ich hatte gerade auch ganz oben im Norden das Glück, dass es wenigstens trocken war. Und ansonsten, wenn es tagsüber geregnet hat, hatte ich mit ziemlicher Sicherheit das Glück, dass ich abends dann auch am Strand der Ostsee zum Beispiel richtig fetzige Sonnenuntergänge gesehen habe. Also es war immer ein bisschen Sonne da, also richtig längere Zeit schlecht Wetter gar nicht.
Jetzt hat ja jeder Trabi so seine Geschichte. Wie geht die deines Trabanten?
Stimmt, der hat Geschichte. Der hat auch nur Familiengeschichte. Also ich habe den mit 18 bekommen. Jetzt bin ich 34. Seitdem habe ich den mit 18.000 Kilometern bekommen von Oma, die dann kein Auto mehr fahren wollte. Ich war sehr glücklich, dass ich ihn hatte. Ja, jetzt hat das gute Stück 280.000 Kilometer runter. Ja, nur Familiengeschichte.
Jetzt habe ich aber auf deinem Rücken gesehen und auch auf dem Auto steht's, dass du durchaus organisiert Trabant fährst, auch wenn du nicht gerade allein unterwegs bist.
Wir sind im Trabi-Club, richtig, genau. Wir sind im Mühlhäuser Trabi-Club. Kleine, feine Gesellschaft mit eigenem Clubheim. Ja, mittlerweile basteln wir nicht nur an Trabis rum, sondern auch Lada, Moskvitch, was man so hat. Ja, lauter die ganzen alten Schätzchen.
Jetzt ist es ja bei einem so alten Auto, ich meine, so alt ist er gar nicht, Baujahr 89, sagst du, ne? 88. Das ist ja nicht wirklich alt, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Zweitakter. Wir wissen, bei solchen Touren, ne, bei solchen Gewaltritten, da kann immer mal was passieren. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also ich fahre seit 98 fast jedes Jahr in Urlaub, richtig weit weg. Da hat man so seine Erfahrungen damit. Man weiß, welche Ersatzteile man braucht. Lichtmaschine, Kupplung, Zündung komplett. Und ja, man kann sich in meisten Fällen auch selber helfen. Das Auto jetzt hat mittlerweile einen Motor drin, der schon weit über 100.000 Kilometer runter hat. Läuft richtig gut, aber trotzdem Grund genug für mich, bei so einem Ritt dann einen Ersatzmotor mitzunehmen. Der ist beim Trabi recht klein, passt locker in den Kofferraum. Und ja, die Leute lachen immer, wenn man es sagt, aber es ist eigentlich gar nichts weiter. Ist auch schnell gewechselt, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber bis jetzt, toi toi toi, ich hatte noch kein einziges Werkzeug ausgepackt, noch keinen Schraubenzieher. Hat alles durchgehalten.
Das heißt, du hast in den letzten 16 Jahren genug Gelegenheit gehabt, wir haben eben kurz drüber geplaudert, dein Beruf ist es nicht, genug Gelegenheit gehabt, den Trabi so weit kennenzulernen, dass du tatsächlich die letzte Schraube auch noch wechseln könntest.
Ja, ich habe ja das Auto wirklich einmal komplett zerlegt, von 2000 bis 2003 komplett zerlegt, komplett neu gemacht, komplett wieder zusammengebaut. Ich hatte jede Schraube schon in der Hand, ja. Das heißt nicht unbedingt, dass wenn irgendwas kaputt geht, dass man unterwegs alleine weiterkommt, weil es kann auch Sachen kaputt gehen, die man nicht dabei hat. Dann gilt es zu improvisieren, aber im Grunde weiß ich, was zu tun ist. Doch, doch.
Wie ist die Legende mit der Strumpfhose und dem Keilriemen? Geht das?
Es geht, es wurde schon ausprobiert. Ich weiß nicht, ob früher die Not wirklich so groß war, dass es keine Keilriemen gab. Heute gibt es Keilriemen an jeder zweiten Tankstelle und man ist nämlich ja darauf angewiesen.
Aber damals war das, glaube ich, schlimm.
Ersatzteile generell, ja. Es geht heute sowas Ähnliches wieder los, wenn man Originalersatzteile sucht. Die sind genauso schwer zu bekommen wie früher. Die muss man auch kaufen, wenn es die gerade gibt und nicht, wenn man sie braucht. Aber prinzipiell gibt es alles noch zu kaufen für einen Trabi. Im schlimmsten Fall bestellt man es im Internet und dann ist es ein paar Tage später da. Es gibt noch alles. Man hält ihn schon auf der Straße, doch, doch.
Aber ich vermute, ihr als Club habt auch eine Form organisiert, wie man einander hilft und sozusagen die Kanäle kennt, um Zeug zu beschaffen.
Wir haben, wenn man so lange Trabi fährt und so wirklich so viel Erfahrungen schon hat, dann kennt man zumindest die Leute, wo man Stoßdämpfer, Bremsen kaufen kann, wo man weiß, man kriegt qualitativ hochwertiges Zeug und nicht irgendwelche Plunder. Man kennt die Leute und man hat natürlich auch gerade im Club ein Lager zusammengeräumt von Blechteilen zum Beispiel, die es häufig gab, die sich jeder hingelegt hatte früher, die heute aber relativ selten gebraucht werden und da haben wir auch richtig große Bestände.
Jetzt hat ja auch das Dachzelt eine bestimmte Geschichte. Wir haben vorhin schon drüber geplaudert, das Ding sieht extrem rustikal aus. Also wer so moderne Autos gewöhnt ist und weiß, dass es so Zubehörteile gibt in derselben Lackfarbe, wo dann alles ineinander greift und mit den entsprechenden Polstern, da sieht dieses Zelt ja doch sehr improvisiert aus. Sieht großartig aus und es sieht, war wunderbar zu sehen, eben wie das Ding in 2 Minuten schlafbereit war. Aber es sieht eben doch rustikal aus.
Rustikal, also improvisiert würde ich nicht sagen, weil dafür passt es zu genau. Rustikal, es ist stabil, muss man wirklich sagen. Also das stützt sich hinten auf der Anhängerkupplung ab, nach unten in den Seitenschwellern. Eigentlich hat der Trabant nur einen Dachlast von 50 Kilo, aber mit dem Ding, dadurch, dass sich es an der Karosserie abstützt, man kann schon mit 2 erwachsenen Leuten bequem drin schlafen.
Ich bin ja so ein totaler Laie, was das betrifft. Das sind die, an den Schwellern, das sind die Wagenheberlöcher,
das
oder?
Das sind die Aufnahmen für den Wagenheber eigentlich, genau, richtig.
Ja gut, dann ist es natürlich...
Da ist Stabilität da, genau.
Jetzt wäre es natürlich vermessen zu sagen, dass es tatsächlich auch noch die erste Plane ist, dieses nicht oben drauf auf dem Zelt, oder?
Die Fahrplane, die war früher aus einem ganz seltsamen Zeug hergestellt. Das war gummierter Stoff und es hat sich eigentlich bei allen, die ich kenne, die Originalplane irgendwann aufgelöst und... Das kann man heutzutage beim Sattler nachfertigen lassen, ist gar nicht so teuer. Und da habe ich jetzt eine LKW-Plane drüber, die fährt seit 2006 schon 10.000 Kilometer mit mir rum, die ist immer noch dicht. Und da ist man nach einer langen Regenfahrt, ist das Zelt immer noch trocken und das Überzelt genauso, da habe ich auch was Moderneres drüber. Ach genau, aber drunter ist das ganz normale Baumwollzelt von früher.
Mit wie vielen Leuten würdest du dich oben reintrauen? Also weißt du, wie viel Kilo das aushält?
Das weiß ich nicht, aber ich kenne jetzt, ohne den Leuten zu nahe zu treten, ein Ehepärchen, so Anfang 50 sind sie. Beide deutlich korpulenter als du und die fahren auch jedes Jahr damit. Also ich denke mal,
sagen wir mal
es
so
geht schon in die Hunderte von Kilo. Ja.
Also 200 kann man wahrscheinlich
sagen. Kann man wirklich belasten damit, ja.
Nee, es ist wirklich, ich guck mal hier nochmal kurz inzwischen. Es ist wirklich fantastisch zu sehen, wie schnell das alles geht. Also da muss man sagen, wird man ein bisschen neidisch. Du hast ja vorhin, also wir kamen an, der Trabi stand dort, das Dach war eingeklappt, dann war es hoch wie eine Matratze ungefähr, muss man sich vorstellen.
20 Zentimeter hoch, genau.
Also wie eine große Matratze, die sozusagen großflächig übers Dach verteilt ist und fast das ganze Auto ja auch abdeckt. Und dann waren es irgendwie 3-4 Handgriffe und wie gesagt, gefühlte 2 Minuten und das Ding stand, richtig. Bettwäsche ist drin, ist Scheinwerfer hängt schon
genau,
drin.
Genau, also man lässt das Bettzeug komplett drin, also nicht irgendwie wie Zelten mit Schlafsack oder sowas, sondern hat richtig seine Schaumstoffmatratze drin, Bettdecke, Kopfkissen und das war's. Es bietet noch ein bisschen Stauraum für Campingtisch und Stuhl, kann man auch wunderbar da oben mit rein platzieren. Ja, und dann klappt man es nur noch auf und also die 2 Minuten sind nicht untertrieben. In 2 Minuten steht das Ding und man kann schlafen gehen.
Großartig. Jetzt hast du die Hintour zu Nothing But Stones wie gestaltet?
Also der Grundgedanke war ja eigentlich, ich muss es jetzt nochmal sagen, mir ist im Januar eine Freundin weggelaufen und da dachte ich mir, Mensch, jetzt musst du was für dich machen, jetzt musst du was richtig für harte Jungs machen, muss man wirklich mal so sagen. Und da kam mir der Cash, den ich seit vielen Jahren schon auf der Watchlist habe, wieder in den Sinn. Und ich dachte, Nothing But Stones, das setzt jetzt keine besonderen Herausforderungen wie eure Seilbahnstation zum Beispiel voraus, wo man Equipment braucht.
Sondern, reden wir erstmal nicht drüber, wenn aber nicht da ist.
Sondern man geht einfach hin und so ähnlich war es dann auch. Also ich habe natürlich vorher trainiert, also ich habe mir wirklich den Unstrut-Radweg bei uns in Mühlhausen genommen, habe mir Wanderschuhe genommen und bin dann einfach mal 15 Kilometer in eine Richtung gelaufen. Habe gesagt, dass wenn du jetzt zurückkommst, bist du 30 Kilometer gelaufen. Das ist eigentlich für das erste Training richtig gut. Nach den allerersten 30 Kilometern, die ich wirklich mal gelaufen bin, am Stück, das übliche Blasen. Es hat da wehgetan, es hat da wehgetan. Es war schon heavy. Genau, das habe ich dann 2 Wochen später nochmal gemacht. Da war es dann schon easy. Also 30 Kilometer zu laufen ging dann schon völlig problemlos. Und dann 2 Wochen vom Urlaub habe ich dann nochmal gemacht, sage ich, jetzt gehst du nochmal mit Gepäck. Und da habe ich mir den Rucksack nochmal geschultert und bin dann nochmal losgelaufen. Ja, und dann wusste ich so ungefähr, was mich erwartet.
Ich durfte ja Debudis Reisevorbereitung so ein bisschen begleiten, insofern, als dass man ja mitbekam, was er so einpackte, was er so kaufte für Sachen. Hast du so gewichtsoptimiert gearbeitet? Hast du bestimmte Dinge, die angeschafft, nur extra dafür? Oder bist du da relativ locker rangegangen?
Ich bin relativ locker rangegangen und... ich will auch den bisherigen Findern irgendwie zu nahe treten, aber man muss nicht da loslaufen wie hier irgendein Trekking-Freak. Ich habe relativ einfache Sachen mitgehabt. Ich habe auch relativ einfache Schuhe gehabt. Die liegen jetzt immer noch in mir, haben einen Müllcontainer, weil die danach auch wirklich fertig waren. aber ich habe ganz normale Tütensuppen mitgenommen. Ich habe einen Gaskocher mitgenommen, dass ich mir morgens wenigstens meinen Kaffee machen kann und abends eben warme Süppchen. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, hier auch speziell Trekking-Equipment zu kaufen oder sowas. Ich habe auch ein relativ großes Zelt mitgenommen, muss man dann eben mehr tragen. Aber das war da. Ich habe auch nicht extra ein Zelt gekauft und so weiter. Also es geht mit relativ einfachen Materialien, kann man das Ganze schon bezwingen.
Jetzt seht ihr Chris ja nicht, aber ich sehe ihn und ich sehe, dass zum Beispiel Debudi, da will ich dir jetzt nicht zu nahe treten, er natürlich auch nur die Hälfte von uns ist und das sei so mit Verlaub gesagt auch relativ durchtrainiert wirkt.
Nein, ich bin kein Sportler, ganz und gar nicht.
Ja, aber du trägst schon mal nichts mit dir rum, das ist ja schon mal total praktisch. Wir waren beim Weg da hoch.
Ja.
Startpunkt in
Mühlhausen.
Mühlhausen, zu Hause vor genau. Der Tür bei dir.
Richtig. Und Mädel besucht, Eisessen nochmal gewesen und dann Autobahn Richtung Dänemark. Da war Dänemark das Tagesziel. In Zeiten von Google Street View kann man zu Hause schon mal gucken, wo man da ungefähr schlafen könnte, wo ist da ein Waldweg. Über
die Westroute gefahren oder Fähre genommen?
Ich bin
über Flensburg oder?
Ich bin das Stückchen bin ich komplett Land gefahren, also über die Brücken. Das war das, was mich in Dänemark zum Beispiel schwer begeistert hat, die große Beltbrücke und die Öresundbrücke. Das hat schon was, wenn man da drüber fährt. Das war auch mein Ziel gewesen, also Fähre fahren, abkürzen, nicht, wenn es unbedingt sein muss. Also dann doch lieber den Landweg. Ja, wie gesagt, die zwei Brücken bis nach Schweden rein.
Kann ich das mal kurz in die Hand drücken?
Ja, klar.
Dann kann ich nämlich meine Zigarette noch anzünden. So. Ich weihe nämlich gerade ein Stativ ein. Das Stativ ist ein Packing. Okay, da drin ist unser Header so als Papier drin. Und obendrauf so ein Stativ, wie es, glaube ich, eigentlich gedacht ist für Kameras.
Stimmt. Auch
mit ein bisschen Klappe und Dreh und so.
Sieht ähnlich aus.
Das hat der Herr Galath-Deal für uns gebastelt.
Du kannst alles sprechen mittlerweile?
Ah, jetzt hast du mich ja erwischt. Galath-Deal. Galath-Deal hat das erwischt. Reisegeschwindigkeit Durchschnitt 80 oder doch 100?
Maximalgeschwindigkeit 80, kann man sagen. Also so. 100 ist aussichtslos. Also wie gesagt, der Motor ist nicht mehr der jüngste und man hat ja doch ein bisschen Gepäck, was man mit rumfährt. Also mehr als 80 wirklich nur zum Überholen oder wenn es mal bergab geht oder dergleichen. Also so die Reisegeschwindigkeit ist schon, wenn es eben ist, 80.
Oh, jetzt rasen hier die Boote vorbei. Nicht, dass ihr euch wundert, das ist nicht der Trabi, der irgendwie sein Geräusch geändert hat, sondern das sind hier tatsächlich die Speedboote, die irgendwie über den See heizen.
Wie groß ist der See eigentlich, wenn man jetzt mal so zwischenfragen kann?
Na,
so
es war zu DDR-Zeiten der zweitgrößte See der DDR. Da war die Müritz größer und das war's. Und jetzt sind wir auch nur noch, Bodensee, aber der ist ja kein gesamtdeutscher See. Ich glaube, der Chiemsee ist noch größer. Die Müritz selbstverständlich ist nach wie vor größer und dann kommt aber auch schon der Schweriner See.
Ja, ja.
Weil wir ja nur, der wirkt auf der Karte erstmal nicht so groß, weil die ja in der Mitte, genau in der Mitte, so einen Gürtel eingezogen haben. Sozusagen, wo man auf der Karte sieht das aus, als wenn man so ein Männchen einen Gürtel umgebunden zusammengezogen hat. Das ist der Paulsdamm. Gott sei Dank gibt es den, sonst müsste man ja immer Riesenwege fahren. Deswegen ist es eben in Innensee und Außensee geteilt. Aber in Wahrheit ist der richtig, richtig groß.
Ja, ja, man sieht ja auch.
Und du bist ja hier am Außensee, du bist ja schon oben. So. Und also das, was wir sehen, ist lange nicht alles. Also wenn wir das uns nochmal auf der Karte angucken, da ist noch deutlich mehr Luft. Also Reisegeschwindigkeit eher irgendwas bei 70.
Der Durchschnitt vielleicht, ja. Also so, wenn es eben ist, kann man schon seine 80 fahren. Das geht schon bequem.
Jetzt denke ich an die Autobahn und an die ganzen Verrückten, die da mit 160, 170, 180...
Die fahren ja links, ich bin ja rechts.
Ja, aber manchmal fahren die ja auch rechts und wundern sich dann, dass da plötzlich jemand so langsam fährt. Weil das ist ja
keine, da haben viele,
selbst die Laster sind schneller.
Da haben viele Leute Bedenken, aber das geht schon. Das geht problemlos. LKWs, die lässt man dann schön überholen. Da fährt man mal so ein bisschen rechts, vielleicht auch mal ein bisschen auf den Standstreifen. Blinkt nochmal rechts, dass sie überholen können.
Also das ist keine Angst.
Ach nein, dafür fahre ich zu lange, Trabi.
Dann über Dänemark, hoch nach Schweden.
Ja, dann erstmal unten Schweden. In Südschweden hatte ich das Glück gehabt, dass ich dort von einem Bekannten einen Tipp bekommen habe, dass ich jeden Dienstag ein paar Autoverrückte, Motorradverrückte zu einem sogenannten Motortreff treffen. Das ist wirklich in Südschweden, man kommt direkt rein und ist schon fast da. Und jeden Dienstag treffen die sich von Frühling bis Herbst. Und da sind hunderte von Autos, also nicht übertrieben, also man hat da so mit 400 bis 500 Autos geschätzt, jeden Dienstag, plus Motorräder, plus irgendwelchen anderen Kram. Ja, und da habe ich mich da erstmal wieder gefunden, das fanden die auch toll, weil da lauter Exoten standen. Ja, da noch einen schönen Abend verbracht, ja, und dann ging es weiter Schweden hoch, Nähe von Stockholm nochmal einen Zeltplatz und dann so ein bisschen autark mal wild gecampt. Und das hat mir an Schweden auch am besten gefallen, dass je nördlicher du kommst, dass dann wirklich so die Einsamkeit ausbricht. Und das fand ich dieses Jahr richtig gut, doch.
Das war vorhin ja schon meine Frage, weil so alleine losfahren und sich die Tour alleine vornehmen ist ja das eine, aber dann tatsächlich 3 Wochen Einsamkeit spielen, stelle ich mir emotional jetzt auch nicht so einfach vor.
Man kann es auch genießen. Also ich wusste ungefähr, was mich erwartet, weil ich ja 2003 alleine schon mal in Sizilien war, auch über 3 Wochen zum Tauchen lernen. Ich wusste nicht, was ich sonst machen sollte. Und deshalb wusste ich schon ein bisschen, was mich erwartet. Und ich war die letzten Jahre immer mit Freunden zusammen unterwegs, was zweifellos auch seinen Reiz hat. Aber man kann auch die Einsamkeit genießen. Man kann auch genießen, zu tun und zu lassen, was man will. Wann man Frühstück isst, ob man überhaupt Frühstück isst, ob man vielleicht doch die Nacht durchfährt wie letzte Nacht. Das hat auch seinen Reiz. Hier kriegen wir Besuch.
Jetzt kommt ein Schwan und der kommt sogar verdammt dichte bei an uns ran. Aber jetzt biegt er ab. Ich hätte jetzt gedacht, er findet das irgendwie, diesen Puschel, vielleicht interessant. Weil es hat so ein bisschen die Farbe seines Kükens. Ne? Wenn du mal guckst, unser Mikrofonbesatz sieht so ein bisschen aus wie so ein Schwanenküken.
Ja, wir werden es erleben.
Farblich, aber lässt uns offenbar in Ruhe. Jetzt würden wir uns ja nicht kennen und du nicht in meiner Twitter-Timeline rumoxidieren, wenn du nicht auch Geocacher wärst.
Ja, natürlich, genau.
Welche und Highlights hattest du auf dem Plan?
Ja, Nothing But Stones, ganz klar.
Ziel, aber
richtig, ne? Genau. Ja, und dann guckt man so ein bisschen, was an dem sogenannten Beifang noch rumliegt. Ich hatte das kleine Ziel, wenn es nicht geklappt hätte, wäre es auch nicht schlimm, Nothing But Stones als meine Nummer 700 zu absolvieren. Und das hatte den Nebeneffekt, dass ich auf dem Weg hoch noch so 20 Caches noch so mitnehmen musste. Und zum Anfang nimmt man dann jeden mit, dann selektiert man ein bisschen. Ja, und dann gucken wir mal, was sind die interessantesten Autobahn-Caches, wenn man jetzt zum Beispiel auch gerade nach Deutschland hochfährt. Da hatte ich einen schönen gefunden an der A7. Direkt an der Autobahn war eine schöne Pause, schöner Cache. Und dann lag zufällig noch GC4D in Stockholm auf dem Weg, einer der ganz alten in Europa, der kürzlich sein 10-jähriges gefeiert hat oder dergleichen. Ja, dann war es noch eine Basis für Atomraketen in Lettland, die auch noch auf dem Weg lag. Ja, du lachst. Ich meine, wenn man sich das anguckt und sieht da 4 Silos, wo Atomraketen gestanden haben, die irgendwo auf den Westen gezielt haben, es ist schon ein seltsames Gefühl, muss man ganz klar so sagen. Ne? Und,
weil zu dem Zeitpunkt wären die noch über uns rübergeflogen. Aber
ja, richtig, genau.
Es wäre ja nicht lustiger gewesen,
genau,
dadurch.
Genau. Ja, und dann hat man natürlich auch das Ziel, irgendwo 8 Länder noch rot zu machen, gell? Und dann sucht man eben auch schon mal länger nach einem simplen Kirchenmikro irgendwo in Litauen. Das war auch der einzige gewesen, den ich gefunden hatte dort, weil die anderen alle so urban waren, dass da überall Leute waren oder mit dem Auto unerreichbar, man hätte irgendwo weit weg parken müssen. Und dann habe ich dann wirklich krampfhaft gesucht, auf den letzten 5 Kilometern in Litauen noch irgendwo einen Cache zu finden. Und dann nach einiger Sucherei hatte ich da in irgendeiner Kirche ein kleines Überraschungsei noch gefunden. Ja.
Wie hast du das rein technisch gemacht? Ich vermute nicht, dass du eine Flatrate jetzt für alle Länder hattest oder so.
Ja, ich habe GSAK natürlich. Und wir hatten uns vor längerer Zeit ja schon mal drüber unterhalten. Ich habe ja auch die POIs gemacht für Deutschland. Und ja, das war für die Länder Skandinavien und das Baltikum, da war es recht einfach, da sich mit Pocket Queries alles zusammenzubasteln. Die habe ich dann ins Navi gleich reingemacht, dass man auch gleich im Vorbeifahren sieht, da liegt noch was.
Also einfach eine exzellente Vorbereitung.
Exzellent ist übertrieben, das geht recht schnell, weil man das ein bisschen automatisiert hat. Es geht schon.
Das heißt, du hast ja da was hinprogrammiert, ein bisschen automatisiert.
Ja, ich habe ja, wie gesagt, die POIs für Deutschland sowieso schon gemacht. Jetzt brauchte ich mir nur die Pocket Queries zu ziehen für die entsprechenden Länder. Das Ganze dann ins Navi einzuspielen, das ist eine Sache vom Basteln her von Minuten. Die Pocket Queries verteilen sich dann natürlich auf 4 Wochen oder so. Ja, aber man hat alles auf dem Schirm, wo man dran vorbeifährt. Und da geht auch mal spontan was.
Cool. Nothing But Stones, bist du dann angekommen nach wie langer Zeit? Wie lange warst du dahin unterwegs?
Da war ich eine gute Woche hin unterwegs gewesen. Ja, da hatte ich es zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen eilig. Das hat sich dann im Baltikum, nachdem die ganzen Sachen dann, die wichtigen, schon alle erledigt waren, hat sich das Ganze ein bisschen entspannt. Da hoch habe ich fast jeden Tag 2-mal getankt. Das bedeutet beim Trabi ungefähr so 500 Kilometer jeden Tag. Ja, da ging es ein bisschen stressig hoch. Was heißt stressig, ist übertrieben. Ich habe mich dann abends hingesetzt, mein Ankommensbier getrunken für die Etappe, geguckt, wo ich lande. Das plant man dann auch gar nicht mehr so, wo man jeden Tag sein will. Ich habe es versucht, dass das alles in meine 3 Wochen passt, aber man hält an, wo man will. Das kann man ja auch.
Jetzt tankt er ja normal Gemisch. 1:50 oder 1:33?
1:50, genau.
1:50. Du hast einfach Öl dabei, oder wie hast du
das gelöst? Dieses Jahr habe ich jetzt 20 Liter Öl dabei gehabt, die auch fast alle draufgegangen sind. Ja, genau. Also ich mische auch in Deutschland selber. Also ich vertraue den paar Tankstellen, die noch Gemisch haben, vertraue ich nicht so weit, dass die mir wirklich sagen können, was haben die für Öl, was haben die wirklich für eine Mischung da drin. Und das möchte ich dann lieber selber entscheiden und da gebe ich lieber ein paar Mark mehr aus. Oh, paar Mark bei Benzin. Interessantes Sprichwort. Der Benzinpreis in Mehamn aktuell 2,11 Euro.
Jetzt haben wir doch was. Das war der Schwan übrigens eben. Der findet uns scheiße.
Ja, 2,11 Euro in Mehamn, der aktuelle Preis für Super.
Oh, aua.
Ja, ich musste nur einmal dort tanken.
Und dann noch Öl obendrauf.
Und da habe ich auch nicht das Billigste.
Das ist so ein Erfahrungswert, den ihr euch rausgesucht habt oder wie, mit was für Öl man am besten dabei hat.
Erfahrungswert ist übertrieben, ist eine Philosophie, weil wenn man den Trabi-Fahrern rumfragt, es hat jeder sein exaktes Mischungsverhältnis, von dem man abweicht, es hat jeder sein Öl, der eine billigeres, der nächste teures, der nächste ganz anderes und so weiter, dann, ja, man hat seine eigene Meinung, auch ein bisschen Philosophie dabei. Ich fahre Kettensägenöl, weil ich weiß, dass es viel taugt und sehr drehzahlstabil ist und auch sehr sauber verbrennt. Trabi qualmt nicht so und so weiter.
Ach, Kettensägenöl.
Ja, ist aber auch die teurere Klasse
daneben. Klingt nach Luxusvariante.
Genau. Naja, aber ich habe jetzt für einen Urlaub habe ich so 150 Euro für Öl ausgegeben. Bei so einer Tour fällt das nicht so ins Gewicht, will ich mal so sagen.
Wir haben jetzt Nothing But Stones eben relativ kurz abgehandelt.
Richtig, genau, ist
aber gar nicht verdient.
Das stimmt.
Du hast dein Auto abgestellt an einem, wie muss ich mir das vorstellen, da unten, wo es losgeht?
Es gibt ja dieses berühmte Wandererheim. Da ist ja Deputy eingekehrt und die letzten, die dort waren, auch. Sehr coole Leute. Es ist trotzdem Norwegen, es ist trotzdem abgelegen. Es hat auch seinen Preis. Also da muss man sagen, für einen einfachen Zeltplatz muss man sich dort vorstellen. Man steht auf dem Parkplatz vor den Fischerhütten. Bezahlt man da auch mal seine 30 Euro pro Nacht. Man hat aber wenigstens die warme Dusche. Also man kann da wirklich reingehen, ins Haus drin. Ich durfte sogar drin frühstücken, weil die kein eigenes Angebot mehr hatten. Konnte ich meinen Kram mit reinnehmen und konnte da drin im Warmen sitzen und frühstücken. Ja, genau. Es ist schon schön dort und ja, von dort, der Motorradfahrer, der dort war letztens, der ist dann gelaufen zum Flughafen. Das sind nochmal 2 Kilometer, die oben drauf kommen. Ich hatte ja das Auto dabei, ich bin dann zum Flughafen gefahren. Am Flughafen steht das berühmte Tor mit dem schönen Holzbrett oben drüber.
Ja.
Wo dann da steht Nordkin, 24 Kilometer, ungefähr da lang. Ja, Willkommensbild oder Ankunftsbild am Tor, natürlich. Und dann habe ich es mir schwer verkniffen, mir die Rückseite vom Tor anzugucken. Die habe ich mir für die Ankunft aufgehoben. Ja, da habe ich meinen Rucksack gepackt, aufgesetzt.
Mit wie viel Kilo warst du unterwegs, weißt du es?
Nein, weiß ich nicht. Es war relativ schwer und ich hatte danach wirklich auch das Gefühl, neue Schultern zu brauchen. Wie gesagt, ich hatte ein relativ großes Iglu-Zelt mit.
Aber schon, also schon so einen großen Wanderrucksack.
Das ist ja, ein richtiger Trekkingrucksack. Ja. Ja. Also ich habe die größte Regenplane gekauft, die es gibt. Und die hat nie über alles drüber gepasst. Dass wirklich auch die Isomatte und der Schlafsack da wirklich eingewickelt waren damit. Also es war schon wirklich ein großes Ding.
Und wie viele Kilometer hast du dann gleich am ersten Tag gemacht?
Ich bin erstmal losgelaufen. Ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Dem Mann im Wandererheim habe ich gesagt, ja, er sagte, rechne 3 Tage. Einen Tag hinlaufen, einen zurücklaufen, einen dort sein. Ich habe gesagt, gib mir 4. Ja, und dann bin ich losgelaufen. Es ist, wie es Debudi ja auch in seinem Video gesagt hat, man geht los und ist erstmal groggy, weil es erstmal einen Berg hoch geht. Von Steinen ist da noch nicht viel zu sehen. Es ist Sumpf angesagt. Das heißt, mit einfachen Schuhen hast du gleich erstmal nasse Füße. Gleich zum Start. Ja, und da geht es erstmal der ersten, sind es 100 Meter, knapp 100 Meter bestimmt, geht es erstmal hoch. Da ist man auf so einem Kamm drauf. Da geht's hoch, da ist man schon das erste Mal groggy. Dann ist man vielleicht bei Steinmann 3 oder 4 von 29 oder 28, die es gibt. Und dann entspannt sich die Sache langsam. Da sind sogar ein paar Pfade da, da geht man durch den Tal durch. Ja, ungefähr bei so Steinmann 6, 7, 8 weiß man dann, wann es losgeht. Dann kommt da nämlich ein Geröllhalde und dann weiß man, aha, jetzt also.
Ob der Unstrut-Wanderweg da geholfen hat.
Ich wusste, dass das nicht vergleichbar ist, muss man wirklich sagen. Das war der Radweg, der sowieso komplett eben ist. Ich wusste, dass es da oben hoch und runter geht und an ebene Strecke sowieso nicht zu denken ist. Aber man weiß, wo seine empfindlichen Punkte an den Füßen sind, wenn man viel läuft. Und man ist wenigstens schon mal gelaufen und hat ein bisschen Hornhaut entwickelt. Genau, ja, und dann wurde es steinig. Das muss man wirklich so sagen. Ich habe dann gedacht, du gehst einfach mal los, gehst so weit, wie es geht. Das wurde Nachmittag. Ich war bei Steinmann 15 oder so.
Steinmann, noch mal kurz zur Erklärung.
Ja,
das sind so kleine, aufgehäufte...
Es gibt Wegmarken dort, die haben eine eindeutige GPS-Position. Das heißt, so bereitet sich jeder vor. Man hat im GPS wirklich die Steinmännchen drin. Man weiß, wo die stehen. Man weiß, wo der Weg lang geht. Man weiß, wie weit der nächste weg ist und so weiter. Und man kann sich da ziemlich genau abschätzen, wenn man weiß, man ist jetzt bei der 15. Jetzt hast du eine gute Hälfte geschafft. Ja, und dann wurde es abends so 5:30 rum. Ich stand an der Gabel, wo man sich dann aussuchen kann, den Nebelweg oder übers Hochplateau. Depot dieses Hochplateau gelaufen. Ich dachte mir, du gehst den Nebelweg, weil ich weiß, da steht ja unten diese Fischerhütte. Du hast bestimmt Bilder gesehen. Mhm. Vielleicht erspare ich mir das Zelt aufbauen und lege meine Isomatte da rein. Ja, dann bin ich runtergelaufen zum Strand. Auch die Bilder, was du gesehen hast, das ist ein wahrer Horrorstrand, was da alles angespült wurde. Riesige Holzbohlen, Stämme, Baumstämme, Schiffsmasten vielleicht auch, ich weiß es nicht. Und jede Art von Müll, der sich irgendwie da ansammeln kann, wird dort angeschwemmt. Klar, räumt da keiner weg. Und große Steine. Man muss also auch da balancieren. Ja, Füße haben mir zu dem Zeitpunkt noch nicht wehgetan. Ich war eigentlich noch ziemlich fit gewesen. Kam dann am frühen Abend an dieser Fischerhütte an. Man konnte doch nicht drin schlafen. Ist doch schon längere Zeit unbewohnt. Es liegt aber ein interessantes Hüttentagebuch drin aus, wo sich die Leute eintragen. Seit 1982. Ach. Seinerzeit wirklich noch zum Fischfang. Und dann steht da neben drin, ja, ich bin eingekehrt, schönes Quartier, konnte hier prima 3 Tage übernachten, habe am ersten Tag 80 Fische gefangen, am zweiten 50 und am dritten nochmal 70. Ja, dann liest man auch so interessante Geschichten wie, wo dann die ersten Geocacher da waren oder die ersten Wanderer in den späten 90ern, frühen 2000ern. Ja, war mit meiner Freundin hier, in Klammern, sie hat ja gesagt.
Oh, schön.
Geil an der Stelle. Ja, da war ich am frühen Abend dort gewesen. Das heißt, die halbe Tour war praktisch geschafft. Zum Cache waren es noch 1000 Meter. Aber da ich gesehen habe, wo es hochgeht, dachte ich mir, morgen, heute erstmal schön Abendbrot machen. Dann morgen den Cache machen und dann mal gucken. Ja, geschlafen. Das
hattest du irgendwie, weil ich bin jetzt gerade, hattest du irgendeine Form von Absicherung? Also wenn dir jetzt Fuß weggeknackt wäre, du garantiert nicht mehr weitergekommen
wärst. Da komme ich gleich zum Rückweg nochmal drauf, weil ich ja wirklich Gedanken um meine Gesundheit gemacht habe. Ich hatte einen befreundeten Geocacher, einen Hoffi aus Mühlhausen. Den habe ich gesagt, das ist eine Sache, die sagt man seinen Eltern nicht so genau. Gell? Ich mache jetzt mal als Lebensversicherung,
das ist ein bisschen blöd.
Dem habe ich gesagt, hier, er klettert auch und insofern weiß er schon, von was ich da erzähle, wenn ich sage, ich brauche dich mal als Lebensversicherung. Da hat er gesagt, gerne. Und da habe ich gesagt, na, pass auf, hier hast du eine Karte, hier hast du die Position der Steinmännchen. Die Position der Steinmännchen. Ich sage dir, wann ich loslaufe, ich sage, bei welchem Steinmännchen ich bin, ich sage dir, wann ich wieder zurück bin und wenn du zu dem Datum nichts von mir hörst, dann bitte in angemessener Panik ausbrechen. Ja, und so haben wir es dann auch gemacht. Also ich bin dann losgelaufen und am ersten Tag habe ich mich noch nicht bei ihm gemeldet. Ich habe mich dann gemeldet, wo ich in der Fischerhütte war. Da wusste der, wo ich war, da wusste der, dass ich schon fast dort war. Ich habe mich dann auch nochmal natürlich bei ihm gemeldet, wo ich den Cache gefunden hatte. War an verschiedenen Punkten, da hat man wirklich Handyempfang da oben. Ja, da wusste der, wo ich bin. Und ich hatte erstmal jemanden in der Hinterhand, wenn ich mich jetzt wirklich 3 Tage nicht gemeldet hatte, weil ich irgendwo mit einem Appenfuß liege oder sowas und gerade dort kein Handyempfang ist, da hätte ich jemanden gewusst hätte, wo ich mich suchen muss. Ja, dort übernachtet. Es ist tatsächlich schon dunkel geworden Ende August, am 30. war ich dort. Da hast du abends um 11 oder sowas, da ist wirklich schon Nacht. Und um 2 fängt es an, langsam wieder hell zu werden. Also es ist eine schöne Dämmerung und es wird auch früh wieder hell. Ja, dort im Zelt geschlafen, abends nochmal Süppchen gekocht auf dem Kocher in der Fischerhütte. Frühmorgens dann auch wieder Frühstück gemacht in der Fischerhütte. Das habe ich mir dann doch schon gegeben. Schlafen kann man nicht dort, aber sein Käffchen kochen und sein Süppchen kochen, das geht dort prima. Ja, und dann auf zum Cache. Und dann guckt man das erste Mal, wo muss man da jetzt hochklettern? Und es sind schon ein paar Höhenmeter, die man da überwältigen muss. Und das sind ordentliche Steigungen. Ja, und dann war ich in diesem, da ist ein Tal, die dort waren, die wissen genau, von was ich spreche. Du hast hier den Kinnarodden, den Felsen, der so der nördlichste Punkt darstellt. Dann hast du dieses Tal und dann geht hier nochmal ein genauso hoher Berg hoch. Das sind locker 100 Höhenmeter, aber das ist das, wo Depoli gesagt hat, boah, hier soll ich jetzt runter.
Ja, ich erinnere mich gut.
Genau. Ja, und ich hatte das Glück gehabt, ich musste da nicht runter, aber ich musste da auch hoch. Und das war dann auch, und in diesem Tal da dazwischen, da liegt der Cache. Also man muss nicht den Kinnarodden nochmal hoch, sondern man kann dann den Cache gehen. Ja, das habe ich dann am späten Vormittag angegangen. Das war ein relativ einfacher Spaziergang. Es war dieser kleine Aufmarsch dort erstmal in dieses Hochtal rein. Und dann hast du eine ebene Strecke von 300, 400 Metern, wo du dann bei gemächlichen Gang die abnehmenden Zahlen auf dem GPS angucken kannst. Ja, das ein oder andere Mal habe ich es mir dann gegeben, dann wirklich mal den Berg anzugucken und mal richtig laut Nothing But Stones zu schreien. Ah. Hört ja eh keiner.
Traumhaft.
Genau.
Das heißt, für so ein bisschen Kult bist du auch empfänglich.
Ja, doch, natürlich, genau. Und doch. Also mal die Felsen anschreien, das geht schon, das macht schon Spaß.
Auch noch zu anderthalb Wochen einsamer Fahrt, seid ihr es gegönnt.
Ja, genau, und dann läufst du nur noch geradeaus. Du weißt genau, es kommt da jetzt keine größere Steigung mehr. Es geht jetzt nur noch langsam hin. Du musst hier wieder zurück, kannst also deinen Rucksack hier liegen lassen, kannst entspannt mit ein paar Coins, die ich mitgenommen habe, loslatschen. Ja, und dann wirst du bedächtig, gell? Also spätestens, wenn dann die Zahlen zweistellig werden, die Meterzahlen auf dem GPS-Gerät, dann wirst du bedächtig. Dann gehst du wirklich langsamer, atmest tiefer und erstarrst dann doch schon so ein bisschen Ehrfurcht. Es ist schon was Besonderes, dort zu sein. Ne? Und ja, dann der Steinhaufen, wo der Cache runterliegt, der ist relativ oder ganz leicht zu sehen. Du weißt also genau, da ist er jetzt, du hast es geschafft. Ja, dann bist du dort, atmest noch tiefer und dann fängst du an, diesen Steinhaufen langsam abzudecken und irgendwann erblickst du die Dose. Es ist schon ein geiles Gefühl, muss man wirklich so sagen.
Ich fand ja besonders schön deinen Tweet. Jetzt war ich für 2 Tage der nördlichste Mensch in Europa.
Ja, das ist ein bisschen, es waren nicht 2 Tage, ich habe geschrieben, 24 Stunden. Ich habe geschrieben 24 Stunden und ich muss das an der Stelle auch ein bisschen klarstellen. Nochmal, 24 Stunden ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber man hat bei Twitter ja das Glück, man hat nur 140 Zeichen und einen wahrscheinlich oder vielleicht hat er einfach nicht mehr reingepasst. Deshalb habe ich geschrieben, ich war jetzt für 24 Stunden oder für länger als 24 Stunden der nördlichste Mensch.
Ach, das darf man auch mal so behaupten. Ich denke ja, die Wahrheit muss hinter einer guten Geschichte auch manchmal zurückstehen.
Naja, die Wahrheit ist auch vielleicht nicht ganz so weit davon entfernt, weil es gibt nach Meham, von dem ich ja wirklich, wo dann wirklich keiner mehr nördlicher war als ich, über einen längeren Zeitraum, gibt es ja noch da gibt es so ein kleines Dörfchen noch nördlicher als Meham, auf einer anderen Landzunge. Und ja, also von dem ist man nicht so lange Zeit nördlicher. Aber ich habe ja wirklich nördlicher als dieses Dörfchen geschlafen und ich habe ja auch mindestens 12 Stunden in meinem Zelt verbracht. Also so weit weg von 24 Stunden ist das gar nicht so weit her. Also ich war schon lange Zeit wirklich, es war ja keiner unterwegs, ne? Ich habe ja keinen gesehen. Ich kann das wirklich schon behaupten, ich war viele Stunden lang der nördlichste Europäer auf dem Festland. Das hat schon was.
Dein GPS, ich muss ehrlich sagen, ich würde ja, wenn ich sowas mir vornehme, vielleicht sogar zum Zweit-GPS greifen. Bist du mit einem?
Habe ich überlegt. Ich habe überlegt, ob ich noch ein gelbes E-Trix von meiner Schwester mitnehme oder sowas. Ich habe aber mein GPS mitgenommen. Ich hatte mein Handy, was die ganze Zeit noch ausgeschalten war. Da wäre zur Not auch noch GPS drauf gewesen.
Was benutzt du? Was hast du?
Als GPS? Ja? Ich habe ein ganz altes Vista C. Also ach, ohne H und ohne X, einfach nur ein Vista. Immerhin mit Farbdisplay, aber mit 24 Megabyte Speicher, da passen also nicht allzu viele Karten drauf, sondern nur ein Schnippelchen. Und
also bist du sozusagen komplett Purist, ja? Also nicht nur Trabi fahren, sondern auch noch...
Hey, ist das schon so steinzeitlich mittlerweile? Es hat ein Farbdisplay, hör mal!
Ja, stimmt schon, es hat ein Farbdisplay.
Nein, aber ich...
Aber 24 Megabyte Speicher, ich meine...
ich weiß ehrlich gesagt nicht, wozu die ganzen Geocacher eine Karte brauchen. Also ich habe manchmal...
Guck mal kurz.
Das
Senioren im Jogginganzug fotografieren das Auto mit Zelt.
Ja, das ist
und sind wahrscheinlich gerade ganz so nostalgisch, vermute ich mal. Ne? Denen wird wahrscheinlich gerade so, jetzt fahren wir den großen Mercedes schon 20 Jahre, aber...
Ich will mal so sagen, also ich habe jetzt bei dieser Tour mittlerweile 7900 Kilometer hinter mir. Es ist ein gewohntes Bild, wenn Leute das Auto knipsen. Also mangelt auch nicht an Gesprächspartnern, wenn man irgendwo auf den Zeltplatz kommt.
Ja. Ist aber von der anderen Seite. Ach, guck mal.
Echt süß. Nee, wir waren bei den Steinen.
Wir waren bei den Steinen, genau. Du bist Cash gefunden.
Genau.
In Ruhe, ja. Dich erstmal hingesetzt. Logbuch.
Naja,
Logbuch studiert oder nur eingetragen?
Ein bisschen studiert. Ich kannte ja die Leute, die als letztes da waren. Mit den meisten davon hatte ich auch geschrieben. Ich hatte mit Depodi geschrieben, die haben eine wirklich tolle Karte gemailt hat. Schönen Dank nochmal an der Stelle. Ich hatte mich mit den 2 Leuten gemailt, die dieses Jahr dort waren, die mir auch wertvolle Tipps gegeben haben. Das eine war ein Motorradfahrer, das andere war ein Pärchen aus der Schweiz. Ja, da hat man sich ein paar Tipps abgeholt und die dann im Logbuch wieder zu lesen, auch schön. Weiß man, die waren wirklich da.
Ja, aber da schubst einen noch keiner.
Genau, ja, dann habe ich ein paar Coins reingetan. Die Coins bewundert, die drin waren. Das waren von besagten Motorradfahrer, der hat eine richtig fetzige, aufwendige Coin da reingepackt, mit dem Ziel, die soll irgendwie mal mit nach Kanada nehmen, für den nächsten Extrem-Cache vermutlich. Ja, eine mitgenommen, der ich ein bisschen noch bei der Reise weiterhelfen konnte. Und dann hatte ich mit meinen Arbeitskollegen ein bisschen gesammelt. Da haben wir 10 Coins bestellt, die Pure Color Coins.
Ja.
Und haben gesagt, wir machen ein kleines Rennen draus, welche von diesen 10 als erstes in Gibraltar ist.
Ah,
ja, die habe ich ja cool. Oben untergebracht. Ich gehe immer noch davon aus, dass ich der Letzte bin dieses Jahr, der dort war. Also die werden dort noch, eine Weile versauern. Und dann nimmt ja auch jemand nicht alle 10 mit wahrscheinlich. Ja, mal gucken, was da... Mal gucken, was davon ankommt.
Weiter, ich knipp's nur.
Genau, mal kurz ja, hier mit die Coins reingepackt. Was ich in meinem Gepäck noch irgendwo reingepasst habe. So ein Erfolgsbier wäre schön gewesen, aber es ist trotzdem ein Pfund, was man mitschleppen muss. Und eine Flasche, wo man Gefahr geht, die berstet.
Da hättest du uns vorher gefragt, wir hätten dir diesen Tütenwein mitgegeben.
Ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Genau.
Wasser aufgekippt und genau. Hättest du wenigstens so ein schönes Glas Rotwein gehabt.
Vorher. Also stilvoll bin ich dann doch nicht. Nee, ich habe da noch ein paar Schnäpse mitgenommen, so ein paar kleine Fläschchen. 2 vor Ort getrunken, einen reingetan für den nächsten. Ich glaube, Lebensmittel in Cash ist da oben nicht so kritisch und ich Kinder glaub, sind da auch nicht zu erwarten.
Genau, ich denke, da kann man es ausnahmsweise mal in die Regel brechen.
Genau. Ja, Schnäpschen dann und dann den Berg angeguckt, wo man hoch muss. Nochmal kurz auf den Kinderrotten geguckt und dann gesagt, nee, lass mal, du bist zwar jetzt hier, aber den noch zu erklimmen, so gut ist die Kondition dann doch nicht, wenn man, wie gesagt, ich bin ja nicht ein bisschen sportlich oder sowas. Ich habe da ein bisschen laufen und das war's dann. Und dann guckt man den Berg hoch und wenn man sagt, man muss den hoch, den dann nochmal hoch und dann irgendwie noch runter, nee, lass mal. Und man hat dann wirklich den Rückweg angetreten und es war dann schon kurz vor 12 gewesen, glaube ich. Da dachte ich mir, wenn du jetzt durchziehst, dann wäre es denkbar, dass du heute noch ankommst, brauchst nicht nochmal zu schlafen. Ich hatte dann auch irgendwann die Befürchtung gehabt, wenn du wirklich schon mit fertigen Füßen nicht irgendwo hinlegst, ob man dann einen Tag später mit den Füßen noch weiterlaufen will, weiß ich nicht. Und da habe ich gesagt, na, ziehst du das jetzt durch, auch wenn es weh tut. Und nach der Hälfte der Strecke hat es angefangen, weh zu tun. Die Füße sowieso. Ich schieb's mal auf die billigen Socken, die ich hatte. Ich hatte dann einen großen Zeh jeweils auch eine dicke Blase gehabt. Und ja, dann fing es dann an, weh zu tun. Und noch ein, zwei Steinmännchen später fing mein Knie an, weh zu tun.
Das, was Debo dir auch erzählt hat, ja.
Und dann habe ich überlegt, ja, was bedeutet das jetzt, wenn das Knie weh tut? Ist denn das jetzt Verschleißerscheinungen, die mit Weiterlaufen jetzt noch schlimmer werden? Oder ist es einfach, in Anführungsstrichen, nur Schmerz, den man erstmal mit Zähne zusammenbeißen ignorieren kann? Und dann fängst du an zu überlegen, ja, was jetzt, wenn das Knie jetzt wirklich schlapp macht? Wenn irgendwelche Bänder reißen, wenn der sich kleine Kniescheibe selbstständig macht oder sonst irgendwas. Und du bist an einem Punkt, wo wirklich kein Handyempfang ist. Was dann? Na, und dann, ja, man muss nicht drüber nachdenken. Man läuft weiter. Ja, und dann, es ging dann irgendwann. Ja, und irgendwann, es waren dann noch knappe 10 Kilometer bis zum Ziel, wo du dann sagst, dass ich jetzt anhalten, ja, wirklich Blödsinn. Auch wenn es schon langsam Abend wurde. Ja, und dann fangen dann an, die Schritte schon Geräusche von sich zu gehen. Wenn man, kann man ja auch machen, wenn man alleine ist, dann japst und stöhnt man schon mal und es kann gar nicht laut genug sein. Das muss man sich dann auch zugestehen. Wie gesagt, ich bin in keiner Weise sportlich und das ist eine Herausforderung, die mir schon meine Grenzen gezeigt hat. Das habe ich übrigens, wo ich beim Cache war, noch nicht gedacht. Da fing ich an zu denken, schöne Wanderei bis jetzt, war anstrengend, aber war eigentlich nichts gewesen. Aber der Rückweg hat mir dann tatsächlich gezeigt, tja, jetzt doch.
Kann auch böse werden.
Und das ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt, wenn man im Cache ist, wenn man sagt, geil, man hat es geschafft, man kann jetzt stolz sein auf sich, aber da sind noch 24 Kilometer Rückweg und man weiß ja, wie der aussieht. Genau, das trübt dann so ein bisschen die Freudenstimmung am Cache. Ja, und wie gesagt, ich habe dann mit jedem Schritt dann wirklich von mir gegeben, dass es hart ist. Ja, und irgendwann zu allem Überfluss, trotz GPS und allem 2 Kilometer vom Ziel, habe ich mich doch noch verlaufen.
Nein.
Ja, ich möchte mal so sagen, die Entfernung zum Ziel hat schon abgenommen auf dem GPS, aber man hat gesehen, das ist nicht der Weg, den du gekommen bist. Du bist hier nicht ganz richtig und das nächste Steinmännchen ist auch über diesem Hügel drüber, in dem anderen Tal und du bist auch auf dem Hertog gar nicht so lange an diesem Fluss lang gelaufen. Du musst jetzt irgendwie in eine andere Richtung. Ja, irgendwie hat er meinen Kompass am GPS ein bisschen gesponnen und hat mich da ein bisschen vom Weg abgebracht. Also nochmal über so einen kleinen Gebirgskamm drüber. Ja, und dann waren dann die Lichter von Meham. Es wurde wirklich schon ein bisschen finster langsam. Es war dann kurz vor 9 gewesen abends. Dämmerung ist unwahrscheinlich lang da oben,
ja.
Weil wenn man sieht, es fängt an mit Dämmern, hat man noch locker 4 Stunden, wo man noch genug sieht. Ja, dann kam dann Meham mit seinen Lichtern schon in Sicht. Dann der Flughafen. Flughafen wird zurzeit gebaut. Da sind auch abends noch genug Bauarbeiter auf dem Rollfeld unterwegs gewesen. Das heißt, man muss halt stöhnen und japsen ein bisschen leiser machen, weil sie dann denken, man hat ein Problem. Ja, genau. Und dann kam dieser berühmte Zaun dann in Sichtweite, wo man noch eine ganze Weile dran langläuft vom Flugplatz. Ja, und dann sieht man das Tor, dass man weiß, jetzt kann nicht mehr viel passieren. Jetzt ist man da. Genau, die letzten...
Das heißt, zwei du bist Tage. Dann aber, vier Tage hast du veranschlagt? Das
war, zwei Tage habe ich gebraucht.
Das war ein,
da bist du jetzt aber war ich selber überrascht. Also ja, weil die letzten, die da waren, Debo, die ja auch, die haben ja alle länger gebraucht. Aber wenn man sieht, da waren Familien mit größeren Kindern dabei, da waren wie Debo, die ja auch mit Frau und Kind, dann hat man nicht das Tempo, was man da alleine vorlegt. Und wenn man sagt, es wäre schon schön, wenn man heute noch ankommt und man hat keinen dabei, der sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann geht man hin.
Kind angedichtet, verdammt. Dann wird
nein, aber eine Frau. Nein, aber eine Frau.
Ja, du, aber Heike steckt uns alle noch in die Tasche.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Die unsichtbare
Heike,
die läuft uns alle noch weg.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich will sie auch gar nicht, aber als Pärchen nimmt man sich vielleicht doch schon seine Ruhe da ein bisschen mehr. Und ich dachte mir, jetzt kommen wir jetzt heim. Ja, und dann war ich dann kurz nach 9 am Flugplatz im Auto. Und gleich erstmal Richtung Wandererheim gefahren wieder. Mit einem ganz seltsamen Gefühl, dass man das jetzt tatsächlich geschafft hat, was noch gar nicht so viele Leute vorher gemacht haben. Ja, im Wandererheim habe ich eingecheckt. Da hat mich der Empfänger dort, will ich mal so sagen, der auch schon aussah wie ein richtiger harter Wanderkerl, gell? Der auch schon meinte, das ist eine tough Tour da hoch. Und da habe ich gesagt, oh, wenn der das schon sagt. Nee, und der meinte dann, ja, Duschen ist im Moment schlecht, sind gerade welche in der Sauna. 10 Minuten später war die Dusche frei und die Sauna noch an.
Ah, oh, geil.
Habe ich gefragt, kann man noch in die Sauna hier? Ja, kostet normalerweise 90 Kronen oder sowas pro angefangene Stunde, aber ja, stimmt, die läuft ja noch, klar, kannst rein. Ja, Sauna. Nach dem Cash, das hat gut gepasst.
Was macht dein Knie?
Ach, das war ein Tag später, schon wieder vergessen.
Ja, das war tatsächlich also, das war, nur temporär.
Ja, aber das ist dann der Moment, wo man sagt, jetzt tut hier was weh. Es geht noch, es tut zwar weh, aber was ist, wenn das jetzt schlimmer wird? Und was vor allem ist, wenn das jetzt viel schlimmer wird? Wenn da wirklich irgendwas kaputt geht drin? Ich meine, beim Auto ist ja so, gell? Das tut erstmal nur ein bisschen knietschen und kurz drauf.
Und dafür hast du jetzt auch keine Ersatzteile bei gehabt.
Nee, ne? Eben, also, genau. Ja. Was mir im Nachhinein eingefallen ist, ich hatte Schmerztabletten eingepackt. Die hätten mir vielleicht ein bisschen geholfen, aber...
Ach, die machen ja auch immer so ein bisschen randösig und so. Das ist ja wahrscheinlich schon die richtige Wahl so gewesen. Hast du dich noch ein bisschen ausgeruht vor Ort oder ging es dann gleich weiter?
Ich habe mich hingesetzt, das berühmte Erfolgsbier, ein Kunftsbier, habe ich mir auch gegeben. Ja, ich habe dann noch eine Nacht eingecheckt, koste es, was es wolle, dann man will erstmal seine Ruhe. Und nachdem man so einen Marsch hinter sich hat, setzt man sich hier nicht ins Auto und fährt 200 Kilometer, das macht man auch nicht. Ja, und dann noch eine Nacht dort übernachtet, am nächsten Tag Frühstück dort. Genau, ja, dann... Da sind auch die Blasen schon ein bisschen abgeschwollen gewesen wieder und man konnte in normalen Schuhen auch fast normal laufen. War dann immer noch ein seltsamer Schritt. Die es gelaufen sind, die kennen das bestimmt. Man läuft ein bisschen komisch dann. Ja, aber dann hat sich das dann alles so ein bisschen normalisiert wieder.
Auch wenn ihr das jetzt sehen könntet. Hier sitzt, wie gesagt, ein 3-Tage-bärtiger Mann vor mir, der hat so ein bisschen Pipi in den Augen und so ein ganz breites Grinsen.
Ja, ich bin ja auch immer noch im Urlaub, muss man ja wirklich so sagen. Ich bin ja immer noch nicht wieder zu Hause. Ich bin ja seitdem unterwegs. Ja, und wenn mir ein Sandmann so sein Mikrofon unter der Nase hält, weil man irgendwas Großes, ich sag's einfach mal, geschafft hat.
Ich krieg's Grinsen auch gar nicht vom Gesicht. Das macht so einen Spaß, dir zuzuhören.
Nee, man ist schon ein bisschen stolz darauf, die ganze Tour. Ich bin
Chris hat übrigens auch noch einen Ohrring, der dieses lustige Trabantzeichen trägt, habe ich jetzt gesehen.
Man steht ja zu seiner Sache.
Ich finde es ja immer toll, wenn Leute für eine Sache, ich meine, bei dir ist die eine Sache ja sozusagen der Türöffner für andere Dinge, wenn man für eine Sache so wunderbar brennt. Und ich meine, 16 Jahre Hardcore-Trabi, Pflege, Aufbau, Abbau, zersägen, wieder zusammenbauen, das ist schon,
man muss es
wollen.
Man muss es wollen, das zweifellos, ja. Aber ich habe es bis jetzt wirklich geschafft. Also seitdem ich Auto fahre, ich hatte nie ein, in Anführungszeichen, richtiges Auto. Also ich habe den Trabant mit 18 gekriegt, bin den auch lange Zeit im Alltag gefahren, jeden Tag Erfurt hin zurück. Da hat er so seine ersten 200.000 Kilometer auf der Uhr gekriegt dadurch. Ja, und dann fing es an. Bulgarien 98. Ich muss jetzt wieder mal ein bisschen schwärmen, ja, aber das war die Zeit, wo ich mir gesagt habe, wir waren mit dem Trabi in Bulgarien, nachdem wir ein Jahr zuvor in Ungarn gesagt haben, nächstes Jahr wo Bulgarien, also wenn, dann richtig.
Und was ja eigentlich so eine richtige Ostnummer ist, ne?
Ja, genau.
Da wird ja mal heute, weil, wie gesagt, die Leute, die jetzt große Autos fahren, die schwärmen ja immer noch von der Zeit, wie sie mit dem Trabi bis nach Ungarn runter oder eben sogar Bulgarien.
Genau. Ja, und da fuhren 98 immer noch Moskvitsch zuhauf rum. Und da habe ich mir gedacht, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, Mensch, der Moskvitsch, das wäre echt der ideale Ausgleich für den Trabant. 75 PS, 160 Spitze, das zieht schon mal einen Hering vom Teller. Also nach heutigem Maßstäben sicherlich nicht, gell? Aber für einen Trabi-Fahrer ist das schon was, wenn man da 75 PS hört, ne? Und da habe ich 2 Jahre lang nach einem Moskvitsch gesucht. Und ja, da hat sich dann meine Ostauto-Liebe so ein bisschen weiter ausgebaut. Als ich den Moskvitsch hatte, habe ich dann noch Zeit gefunden, den Trabant mal wirklich von Grund auf zu überholen.
Wir reden hier von 26 PS, ne? Also kurz für die Leute, die,
ja, ne, natürlich, die es nicht wissen. Also der ganz originale
Aber wir reden ja auch von einem lächerlichen Gewicht.
Das Leistungsgewicht ist gar nicht mal so schlecht beim Trabant, das stimmt, genau. Also der hat im Leergewicht hat er weniger als 600 Kilo, glaube ich. Ich habe jetzt sicherlich das ein oder andere Kilo noch dazu gepackt für den Urlaub.
Also ich erinnere mich vor allem an Zeiten, also der hat ja eine unglaubliche Straßenlage und man sitzt ja auch vergleichsweise tief. Und ich erinnere mich, dass wir mit meinem Trabi Sachen gemacht haben, die würde ich heute mit dem Passat nicht machen. Also so Kurven in einer Geschwindigkeit genommen.
Naja, also mit heutigen...
Oder war es nur das Gefühl?
Vermutlich. Es fühlen sich beim Trabant auch 80 Kilometer pro Stunde auch anders an als 120 Kilometer bei modernen Autos, muss man auch sagen. Gell? Das ist schon eine andere Liga.
Ich habe gesehen, du hast so kleine, wunderschöne Kugellautsprecher in der Konsole. Nicht in die Konsole gebaut, sondern so drunter.
Ja, das Original ist ein Deluxe. Der hat zwar nur Mittelwelle, Kurzwelle, aber der Kugellautsprecher gehört dahin.
Und hast du das Radio noch irgendwie umgebaut, dass du dein Handy...
Ja, der Kugellautsprecher ist ein interessanter Punkt. Da haben wir vorher übrigens gar nicht drüber gesprochen. Ich habe... das Radio hat Mittelwelle, Kurzwelle. Das kann man für den Urlaub nicht wirklich gebrauchen. Und Schweden hoch kam schöne, ich nenne es mal Affenmusik, also ein bisschen was Modernes, Lautes. Und da habe ich mein Westradio, was ich dabei hatte, ein bisschen lauter gedreht. Das hat dann meinen schönen Kugellautsprecher gesprengt. Das heißt, ich hatte seit Schweden kein Autoradio mehr. Bis jetzt nicht.
Ich hatte in meinem Trabi damals einen Tom Waits-Alizer. Tom Waits kennst du vielleicht als Musik? Der grunzt eher, als dass er singt. Okay. Das ist so die klassische Tonlage, in der er tätig ist.
Ich verstehe einfach nicht.
Und hat wenig normale Instrumente in der Regel in seinen späteren Songs jedenfalls. Und es war egal, welche Kassette ich in mein Radio schlug, es klang immer wie Tom Waits. Ja, ein Waitsalizer.
Großartig. Ja, genau, nee, da habe ich seit Schweden dann eben auch kein Autoradio mehr gehabt, genau.
Du hast aber gesagt, dass du die Entscheidung, über den Osten zurückzufahren, erst auf der Tour getroffen hast.
Es ging los, also wie gesagt, den Cash an sich habe ich schon lange auf der Watchlist. Ich habe ihn voriges Jahr auch meiner damaligen Freundin mal gezeigt, die meinte auch,
wer was? Mach mal.
nee, also hat zu denen, die kann sich für die Landschaft da oben nicht begeistern, es ist kalt und sowas. Begeistern können sie sich nicht dafür, aber sie hat gesagt, interessant. Also eher positiv gemeint. Und ich hatte seitdem auf der Watchlist, ja, mal gucken, vielleicht irgendwann. Ja, und im Januar war es dann gewesen, oder Februar war es dann gewesen, als sie gesagt hat, nee, mit uns, das wird nichts mehr. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich jetzt die Gelegenheit. Komm, Jenak, fahr hoch, mach den Cash, hol den, zeig's den allen. Und zeig's dir selber vor allem, das muss man ja auch sagen. Man muss sich's ja auch selber beweisen, man macht's ja nicht für die anderen. Ja, und dann habe ich dann mal geguckt, wie weit ist das eigentlich weg? Okay. Schweden zieht sich. Und dann habe ich mal gesagt, wenn man jetzt da oben ist und man sieht die Ostroute, so viel länger ist die doch auch nicht. Und dann kann man ja bei Google Maps die Route nehmen und zieht die so ein bisschen über Finnland und über das Baltikum. Und es wurde nicht so viel länger. Also es sind, glaube ich, 200, 300 Kilometer mehr, als wenn man dieselbe Route zurückgefahren wäre. Und da habe ich mir gedacht, wenn...
Naja, und für dich spielen ja auch zum Beispiel, also Polen ist ja so ein Bremsklotz auf der Route, ne? Die haben einfach keine Straßen, die so tauglich sind für mal eben mit 120 durchbrettern.
Aber das ist dir ja egal. Willst du sagen, das Baltikum ist besser? Höchstgeschwindigkeiten interessieren mich nicht, weil die liegen in der Regel über denen, was mein Auto hergibt. Also viele sagen, oh, Schweden brauchst du ewig da oben, du kannst ja nur 90 fahren und ja, okay. Ich fahre mit 80. Und wie gesagt, die Einsamkeit habe ich auch sehr genossen da oben. Das passt gut. Und also die polnischen Straßen, die ich gefahren bin, ich bin ja fast Polen komplett gestern gefahren erst. Ich habe in Masuren habe ich nur noch mal einen schönen Zeltplatz geben lassen und dann bin ich durchgebrettert bis nach Anklam. Und die Straßen, die ich gefahren bin, die waren richtig gut ausgebaut in Polen. Also viele haben mich gewarnt und haben gesagt, also die Straßen sind noch schlechter als im Baltikum. Also bereite dich da mal auf was vor. Aber es ging richtig gut durch. Also da kann man nicht meckern. Das lief von alleine.
Und dann in Anklam noch einen Zwischenstopp, ja? Oder
ich hab überlegt, ich war, wie gesagt, vorgestern in Masuren gecampt, in Polen. Wir machen erst nochmal das Baltikum, weil ja, so bin ich ja lang gefahren.
Bitte, weil das Baltikum ist ja auch echt eine spannende genau. Ecke. Allein schon, wenn man Estland nimmt, wo zum Beispiel ja...
Reicht die Aufnahmezeit noch?
Ja, natürlich. Estland zum Beispiel, wo ja das Recht auf schnelles Internet in der Verfassung verankert ist.
Das gibt's wirklich?
Wusstest du das? Ja, ja. Die haben tatsächlich, sind da eins der ganz wenigen Länder auf der Welt. Die haben das wirklich verankert in der Verfassung.
Ja, machen wir erstmal in Finnland weiter. Finnland habe ich auch noch ein paar spannende Sachen. Und zwar habe ich Finnland wurde schnell langweilig, weil im Gegensatz zu Schweden, wo der Norden eher dünn besiedelt ist und wo man da wirklich seine Einsamkeit hat, fängt Finnland recht nördlich schon an, belebt zu werden. Noch weit über dem Polarkreis fängt es an, Städte zu geben, die Straßen werden belebt und hat mir nicht so gepasst. Bin ich also weitergefahren, hat dann irgendwann gesagt, jetzt brauchst du einen Zeltplatz. Campingführer geguckt, den ich mit hatte, da soll einer da sein. Mein Campingführer ist von 2007, die Zeltplätze haben seit der Zeit wahrscheinlich zugemacht. Musste ich also wieder mal im Wald schlafen, ist ja mit dem Dachzelt kein Problem, aber ich hätte mich schon mal wieder gerne geduscht nach der Zeit. Ja, gern. Clubmate, ja. Was gezischt hat gerade.
Habe ich dir mal mitgebracht.
Danke.
Ich habe zwar schon angetrunken, aber das muss so sein, weil ich einen Kaffee brauche. Also quasi Koffein.
Genau, ja, Finnland. Und da dachte ich mir aber, bevor du jetzt nach Stockholm, ich bringe schon die Großstädte durcheinander, bevor du nach Helsinki machst, doch nochmal einen Zeltplatz, doch nochmal duschen. Und dann hatte ich einen Zeltplatz gefunden, der ausgeschildert war, noch relativ gute Bewertungen hatte. Und wie ich auf diesen Zeltplatz ankomme, ich habe ja schon gesagt, ich habe in meinem Navigationssystem die ganzen POIs drin von den Caches. Was sehe ich da? Was denkst du, was ich auf diesem Zeltplatz für ein Icon gesehen habe?
Na, mega wahrscheinlich nicht.
Doch.
Nein.
Mega. Ich sehe auf meinem Navigationsgerät genau auf diesem Zeltplatz, wo ich war, das Mega-Icon. Und habe mir gedacht, aha, hier war also Mega Finnland gewesen.
Ach, da warst du in Tampere.
Tampere. Oder Tampere, sagt man. Ja, ich habe die ganze Zeit Tampere genannt, wo ich es nur gelesen hatte. Aber seitdem ich mit Leuten gesprochen habe, weiß ich, dass es wohl Tampere heißt. Ja, genau da war ich, genau. Und ich habe es erst gemerkt, wo ich vor der Tür von Zeltplatz stand, dass da plötzlich ein Mega-Symbol
auftaucht. Den Cache suche ich mal eben noch.
Nee, war keiner mehr da.
Das kann bei mir tatsächlich passieren, weil bei mir nämlich mittlerweile mein komisches Makro von GSAK ganz viele Mikros mit dem Mega-Icon versieht. Also wenn ich jetzt mein 60er befülle, ja, dann habe ich immer die Hälfte der Mikros sind normale Tradi-Symbole und die andere Hälfte sind Mega-Icon-Symbole.
Kannst du dir einen Reim drauf machen?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe das Skript ja auch nicht geschrieben. Ich habe es ja auch nie verändert. Also
ja,
wahrscheinlich
ja gut,
MM hat es damit zu tun, dass es früher gab es nicht so viele Megas, deswegen hat der Programmierer sich sozusagen die Arbeit nicht gemacht, ja, Mikro zu schreiben, sondern...
Wie gesagt, als Vista-C-User fehlt mir da die Erfahrung. Ich habe da die Caches nicht auf meinem Gerät selber, weil mit POIs importieren. Was fährt denn da? Ist das ein ganz normales Boot? Sieht so ein bisschen aus wie so ein Amphibienfahrzeug da hinter dem Baum. Aber es scheint doch nur ein Boot zu sein.
Obwohl doch, es liegt sehr, sehr tief
im Wasser, ne? Ja, mal gucken, wann es hier vorbei wird.
Kann auch eine Schüssel sein. Ja. Und dann ist jetzt, warte mal, Finnland grenzt dann an Estland,
Litauen? Es grenzt nicht dran. Es grenzt dann, es liegt noch, man müsste noch über Russland. Also ich habe mir Russland dieses Jahr noch ausgespart. Ich bin dann wirklich mit der Fähre von Helsinki nach Tallinn in Estland gefahren. Okay. Aber in Finnland hatte ich mir noch was rausgesucht. Ich meine, du hast ja schon gesagt, ich bin Trabi-Fahrer und hin und wieder gibt man das Wort Trabi ja auch mal in Geocaching-Suchmaschinen ein. Und was habe ich vor Jahren schon gefunden? Ein 500er Trabi, so eine Murmel in einem finnischen Wald. Völlig, völlig abgeschieden von jeder großen Straße. Also man fährt da wirklich abenteuerliche Waldwege dorthin. Und da liegt dort ein Trabi-Frack mitten in Finnland. Oh. Ja, wo ich dann mal geguckt habe, wie weit das von meiner Route weg ist und es irgendwie 20 Kilometer angezeigt hat oder so. Und da habe ich mir gedacht, den nimmst du auch noch mit als weiteren Höhepunkt.
Geil. Gibt es irgendwie einen Grund, also gibt es irgendwie die Geschichte dazu, wie das da hingekommen ist? Oder
man hat früher relativ viel nach Skandinavien exportiert. Also der wird ganz normal dorthin verkauft worden sein. Und seit längerer Zeit schon irgendwann im Wald liegen geblieben sein. Von 62, also es war noch Typenschilder und alles drin.
Mein Großvater ist so ein Ding als Arbeitsauto gefahren. Also ich bin in meiner Kindheit damit aufgewachsen. Also eine LPG hat ihm das Ding als Arbeitsauto gegeben. Da war auch tatsächlich nur der Fahrersitz drin. Alles andere war rausgebaut. Und den hat mein Opa auch komplett auseinandergenommen, regelmäßig.
Weil man es musste. Ja, das war noch das Highlight in Finnland gewesen.
Geil.
Genau. Ja, und dann
gucken wir ja gleich noch Fotos, ne?
Oh, wir gucken gerne noch, ja wenn deine Frau dir die Zeit erlaubt
hat. Ach, bestimmt. Wenn ich sage, was wir hier machen, geht das.
Genau. Ja, genau. Und dann hatte ich das Pech gehabt, sonntags nach Helsinki zu kommen. Und dann eine Fähre zu suchen, ist gar nicht so einfach, weil ich hatte mich mit diesem, wie hieß er denn nur, dieser Motorradfahrer, der da mit einer Baujahr 77 diese ganze Tour deutlich ausgeweiteter noch, wie ich gefahren bin. Also der dürfte in fünfstelligen Kilometerbereich gekommen sein. Ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile überhaupt schon zu Hause ist. Bamsti hieß er, Bamsti.
Bamsti.
Genau. ja, der ist mit einer 77er Motorrad ist der aufgebrochen. Und der meinte, er hat das Fährticket, er ist in den Bahnhof rein, in den Hauptbahnhof, Touristinformation, Ticket gekauft und das war's. Habe ich auch versucht, ins Zentrum gefahren von Helsinki, Bahnhof auch gefunden gehabt. Touristeninformation, Sonntagabend natürlich zu. Naja, fährst du irgendwie, es stand ein Schilder da. Hafen, wie es immer so da steht, Fähre, da lang. Naja, folgst einfach mal den Schildern, guckst mal, ob du bei irgendeinem Terminal rauskommst. Bin ich auch. Hab ich da drinnen umgeschaut. Zwei Schalter waren tatsächlich offen gewesen. Hab mich da mal langsam rangetastet, mal gefragt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Fährticket nach Tallinn, ja. Gibt's hier? Mit Auto? Nein, 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 nur Personen. Da sag ich, okay, und ich auf Englisch weiterfrage, wo ich denn hier mit dem Auto fahren kann, dachte ich mir, guck's mal weiter. Hab dann noch eine kostenlose Helsinki-Karte mitgenommen, die dort auslag. Und gleich vor diesem Fährterminal war ein Campingplatz ausgeschildert, 10 Kilometer weg. Fährst du da hin? Da bin ich dann dorthin gefahren und habe dann gleich an der Rezeption nochmal gefragt. Und Fähre nach Tallinn? Ja, die und die. Dort und dort. Hat mir gleich Adresse gegeben fürs Navi. Ich denke, das ist das Beste. Fährst du morgen hin? Die fahren um die und die und die Uhrzeit. Ich wusste auch nicht, wie lange man warten muss. In der Hochsaison muss man da wahrscheinlich mehrere Tage warten, bis man einen Fährplatz kriegt. Ich bin hingefahren. Ich war um 11 am Terminal. Am nächsten Morgen dann. Ja, nächste Fähre geht um 2. Ab um 1 musste einchecken, also in 2 Stunden. Prima. Habe ich denen ihr WLAN noch ein bisschen leer gesaugt. Habe nochmal geguckt, was es da so im Internet Neues gibt. Noch ein paar Postkarten geschrieben. Ja, und dann ging schon das Schiff.
Ja, und dann kam ich Estland. Wie es dann weitergeht, erzählen wir nach einem kleinen Musikeinspieler. Denn wir werden mal noch 2 Dateien vom Gerät schmeißen, damit,
okay,
wir, damit wir hier noch ein bisschen aufnehmen können. Okay. Also der Fährhafen war gefunden, die Fähre nach Tallinn erreicht.
Genau, richtig. Ja, Fähre, 2 Stunden Schiff fahren bedeutet das nach Estland über der Ostsee. Auch wieder richtig schönes Wetter gewesen. Was heißt, so richtig schöne Sonne hat geschienen, will ich mal so sagen. Ist da auf der See natürlich doch schon ein bisschen frisch. Aber ja, Schiff erkundet. Muss ich herlaufen, den obligatorischen Kaffee getrunken unterwegs auf dem Schiff. Geht auch schon mal. Ja, dann Estland. Da wusste ich ja auch nicht so richtig, was mich erwartet. Ich hatte im Vorfeld mal mit einem estnischen Moskvitsch-Fahrer ein bisschen geschrieben gehabt und hatte eigentlich gehofft, den dort zu treffen. Aber der war gerade nicht da, wo ich vorbeigefahren bin. Insofern konnte ich wieder mal die schönen Abende mit der untergehenden Sonne in Estland genießen.
Alleine.
Ja. Nee, aber es ist, man kommt aus Tallinn raus, wo ich das Leben brodelt, man kann es wirklich so sagen.
Tolle Stadt.
Und Städte machen mir nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gucke mir lieber Landschaft an und ja, 5 Kilometer raus aus der Stadt, schon hast du. Und hab dann einsame Straßen. An der einen oder anderen Ecke findet man noch irgendwas Sowjetisches, was noch stehen geblieben ist. Irgendwelche alten Autos oder so ein Kram. Oder wenn es nur die Trafo-Häuschen sind, wo man sieht, das muss russisch sein. Na, ja, wie gesagt, den Moskvitsch-Fahrer leider nicht erreicht, was schade ist, aber dann eben mal ein bisschen ins Hinterland von Estland gefahren, nicht nur der Hauptverkehrsstraße lang gefahren. Ja,
hast aber... Hast du den Cache aber schon ausgesucht, sozusagen, für Estland, den Länderpunkt?
Nö, weil ich habe im Navi gesehen, da ist was, da hältst du jetzt mal an, holst dir den, habe ich, glaube ich, auch nicht so viel in Estland, ich glaube auch nur 1 oder 2. Dass das Land rot ist.
Habe ich gestern in Dänemark spielen dürfen, nee, ja, vorgestern, ja, schon.
Genau.
Sind wir nur mal schnell?
Dänemark habe ich auch nur einen. Da habe ich einen, der an der Autobahn lag. Ja, du hast recht mit dem schnellen Internet in Estland. Also es war relativ leicht, dort durch die Kante zu fahren, einen WLAN-Scanner anzuhaben und zu gucken, wo ist was. Der schönste Punkt, wo ich war, war offensichtliches Mädcheninternat. Ich saß davor in meinem Trabi. Laptop angehabt, noch ein bisschen Mails geschrieben, um den Moskvitsch-Fahrer zu erreichen noch. Ja, und dann liefen die ganzen jungen Mädels da rechts und links vorbei. Nett. Ja, also das war wirklich leicht. Also wenn man irgendwo anhielt, man hat nie lange gebraucht, bis man irgendwo Internet hatte. Genau, ja, dann weitergefahren. Da wurde es dann am nächsten Tag, ich habe im Wald geschlafen dort. Am nächsten Tag wurde es ein bisschen regnerisch gewesen. Und ich habe auf meiner ungenauen Karte gar nicht mehr so genau gewusst, wo ich jetzt war, bis dann plötzlich schon ein Schild da stand in Lettland. Okay, war es das jetzt also mit Estland schon und sind wir in Lettland? Da habe ich mir dann einen schönen Zeltplatz rausgesucht, einen wirklich schönen Zeltplatz. Also ich habe da im Campingführer geguckt, der hatte gar nicht so viele Punkte bei den ganzen Kategorien. Aber wo ich dann hingekommen bin, ich war der einzige Campinggast, es war noch eine Familie in so einer Hütte da gewesen, die dort stand. Campinggast war ich der Einzige. Ja, und genauso hat man sich auch um mich gekümmert, weil ich der Einzige bin. Was darf es zum Abendbrot sein und wann dürfen wir denn Abendbrot servieren und so weiter.
Ein bisschen Luxus.
Die haben auch ein kleines bisschen schlechter Englisch gesprochen als ich, also brauchte ich mich nicht ganz so zu schämen.
Ja, stimmt. Nee. Du hattest vorhin gesagt, bis 34, dann bist du ja so wie ich größtenteils durch die sozialistische Schulbildung gegangen.
Richtig, und genau. Ja,
der Englischunterricht hielt sich in Grenzen.
Das genau, und vom Russisch ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nee, also das hat mich in Skandinavien erstaunt. Also die sprechen alle ein perfektes Englisch. Also du kommst hin, sprichst einfach Englisch, die verstehen dich sofort. Also du musst nicht irgendwie noch fragen, sprechen sie Englisch und so weiter. Deutsch zu erwarten wäre wirklich vermessen. Und man spricht einfach auf Englisch, die antworten auf Englisch und das Ding ist gegessen in ganz Skandinavien. Gell? Und in Estland und so weiter ging es dann weiter. Es ging schon, also verständigen könnte man sich immer. Ja, Lettland, schöner Zeltplatz, ich war ganz alleine. Ja, ein bisschen Luxus, wie du schon sagst. Mein Fisch bestellt abends. Na, was möchten Sie dazu? Reis, Kartoffeln und so weiter. Also sie haben sich vorher schon rührend gekümmert und dann gleiches Frühstück für den nächsten Tag bestellt. Man hat auch was da. Ja, es war schon schön. Na, und direkt an der Ostsee. Also man hatte da ich mal wirklich fettige Sonnenuntergangbilder gemacht. Wenn man da in Lettland sitzt, an der Ostseeküste, kann man sich schon gut gehen lassen. Na, ja, aber die baltischen Staaten sind relativ klein. Nächsten Tag kam dann schon Litauen. Mir war es wichtig, in jedem Land mindestens einmal zu schlafen, dass man wirklich ein bisschen was mitkriegt. Auch richtig schönen Zeltplatz in Litauen gehabt. Auch wieder der einzige Camper dort gewesen. Ja, auch an einem See wieder herrliches Wetter gehabt. Wie gesagt, Baden hat es nie so richtig gereicht, aber landschaftlich war es schön.
Ja, und dann ab durch Polen?
Ab durch Polen. Ich hatte das Glück, dass ich Freunde habe, die erst vor 6 Wochen in Polen gewesen sind, in Masuren. Und wo ich dann die polnische Grenze passiert hatte, habe ich geguckt, wo eigentlich so die Masuren liegen. Sag ich, das wäre ein gutes Tagesziel noch.
Und die Masuren sind so schön.
Sind sie auch. Dann habe ich den angeschrieben, nochmal eine SMS geschrieben, sage, gib mir mal einen Campingtipp für die Masuren. Und der meinte dann Steinort. Den Rest findest du dann schon. Und so war es dann auch. Schöner Zeltplatz. Ich kam da hin mit meinem Trabant, Dachzelt oben drauf. Der Campingplatzwart meinte gerade, oh, vor ein paar Wochen waren 9 Leute da gewesen mit Trabis und Wartburgs, auch mit Dachzelt und mit Anhängern. Da ich, ja, es waren meine Freunde, von denen habe ich den Tipp gekriegt. Ja, Wolfsschanze als nächstes.
Ach.
Von dem Cache gehört auf der Wolfsschanze.
Nee.
Da liegt auch ein relativ alter Cache. T4.
1939. Ein Spaß.
Wir müssen über den T4-Cache in Lettland nochmal sprechen. Ja, und dann kletterst du so einen alten Hochbunker da hoch, der gesprengt wurde, wo du dann wirklich auf diesen meterdicken Betonplatten langläufst und erstmal eine 20 Meter Leiter hochklettern musst, was doch schon ein bisschen Überwindung kostet. Also keine Kraft, aber Überwindung, da hoch zu klettern. Ja, gefunden. T4 in Polen. Polen auch rot.
Ansonsten war in Polen. T4 Lettland hast du eben
erwähnt. Ja, wie gesagt, in Lettland, den hatte ich mir auch vor dem Urlaub schon ausgesucht gehabt. Es gibt an der Grenze zu Litauen gibt es eine Atomstellung, wo während des Kalten Krieges, platt gemacht haben sie das Ding erst 89, 4 Atomraketen gestanden haben. Das heißt, da steht der ganze Bunkerkomplex steht noch da. Riesending. Und man kann die 4 Silos noch sehen, die stehen tatsächlich noch komplett da, wo die Atomraketen drin gestanden haben.
Also die irgendwelche haben, schon mal kurz,
ja. Richtig, genau.
Du hast gesagt, du bist aber da nicht weitergekommen, weil es nicht
halt einfach war. Ich habe gekniffen, ich habe wirklich Angst gehabt. Schiss gehabt, dass ich nass werde. Weil das sind 2 Etagen der Bunker und die unterste Etage steht ca. 70 cm unter Wasser. Mindestens, wenn es an manchen Stellen vielleicht nicht noch tiefer ist. Und es gibt einen trockenen Weg hin. Der trockene Weg ist knappe 10 cm breit. Das ist eine bröselige Mauer, die natürlich auch nur knapp über der Wasseroberfläche auch schön glitschig und schleimig ist. Und rechts und links bis zur Wand 1,5 Meter Platz sind. Das heißt, so richtig mit Abstützen und Balancieren ist da auch nicht. Man muss wirklich freihändig da drüber oder irgendwelchen Stöckchen oder so. Da habe ich mir gedacht, wenn du da jetzt runtersiehst und bist in dieser Brühe drin, wo du nicht weißt, was drunter ist, hast da nasse Klamotten und sowas, das muss im Urlaub, glaube ich, nicht sein. Ich wäre gerne mal in so ein Silo reingekrochen, weil da kommt man nur über den unteren Flur lang. Aber 20 Meter balancieren auf sowas glitschigen, muss nicht sein. Nee.
Okay, dann machen wir artig jetzt wieder den Sprung und hüppen in die wunderschönen cool. Masuren.
Genau.
Zeltplatz absolviert, nächsten Tag gleich weiter?
Richtig, das war dann schon Steinort, das ist mitten in Masuren, 20 Kilometer von der Wolfsschanze weg. Da war ich dann am vorgestern war das erst. Ja. Ja. Genau, ja, die noch angeguckt, wenn man schon mal da ist. Ich meine, es hat sich im Nachhinein doch schon gelohnt. Aber ich war zum Anfang ein bisschen skeptisch, ob man es wirklich sehen muss. Aber wenn man schon mal dort ist, muss man es gesehen haben. Und es hat sich auch gelohnt. Also man kann da schön in die Bunker reinkriechen und so ein bisschen rumleuchten und so.
Welchen Grenzübergang hast du dann gewählt in Deutschland?
Frag mich gerne mal, wenn wir eine Karte vor uns haben. Nach Deutschland meinst du?
Ja.
Nach Deutschland war es Stettin. Mhm.
Also
genau. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wie gesagt, Masuren war erst vorgestern. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt fährst, ist noch 500 Kilometer waren es zu dem Zeitpunkt, es war schon Nachmittag gewesen. Du könntest es eigentlich durchziehen bis nach Deutschland, brauchst in Polen nicht nochmal irgendwas zu suchen, zieht sich noch ein Tag länger hin, ich muss ja auch Montag wieder arbeiten. Fährst du durch. Und da habe ich mir überlegt, naja, zur Grenze sind jetzt irgendwie noch 300 Kilometer, das wurde dann immer weniger. Ich habe einen bekannten Trabi-Club, zu dem ich gute Beziehungen habe, in Anklam. Und
ja, die sind auch hier legendär.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, ja, die kennt man.
Und du
das
könntest,
berühmte Trabi-Treffen
genau,
in Anklam, das kennt man.
Genau, und du könntest dich bei denen vor die Scheune stellen. Du kennst den Chef gut. Der wohnt gleich neben dem Clubhaus dort. Habe ich dem Chef eine E-Mail, eine SMS geschrieben. Nicht wundern, könnte sein, dass ich heute Nacht bei dir vor der Scheune penne. Habe ich es auch gemacht, bin ich durchgefahren bis Anklam. Bin zu denen ihre Clubscheune gefahren. Jens hatte die SMS natürlich nicht gelesen. Er hat heute Morgen entsprechend geguckt, dass er plötzlich ein Trabant stande. Geweckt hat er mich mit einer Tasse Kaffee in der Hand.
Oh, großartig. Das klingt so ein bisschen wie Geocaching, diese ganze Fahrzeugclub-Geschichte. Ne, man kommt irgendwo hin und man weiß eigentlich, wo man hingehen kann.
Ja, man kennt seine Leute, das stimmt schon. Also wenn man auf diese Treffen fährt, wie Anklam sagt zum Beispiel, man weiß, wen man dort trifft, man kennt die Leute. Ja, und zwei Wochen später trifft man sich am anderen Ende der Republik, dieselben Leute sind da.
Ja, ganz wie Geocaching, ne?
Ja, praktisch. Genau. Ja.
Und dann bin ich dir ja furchtbar dankbar, dass du diesen Abstecher Schwerin gewählt hast. Das wäre ja jetzt nicht die direkte Route gewesen. Ja,
was sagst du zu dem anderen Abstecher Usedom?
Den habe ich ja auch noch. Den haben wir jetzt ganz völlig vergessen. Es war ja, die älteren Hörer erinnern sich, als D-Buddy bei Nothing But Stones war, hat er eine Münze mitgenommen, die wir ihm damals in die Hand gedrückt haben, eine spezielle Edition unserer Dosenfischer-Coin. Hat er gesagt, das ist in Ordnung, wenn ich die da aussetze, so als Coin selber, ich bin ja kein Sammler, interessiert es mich nicht so besonders, aber der Reiseweg würde mich interessieren. Insofern ab zu Nothing But Stones und die Münze dort reingelegt. Jetzt war es ja eigentlich dein Plan, sie von dort mit nach Deutschland zu bringen, dann wäre sie jetzt sicher hier gelandet. Jemand anders ist dir zuvor gekommen. Die Münze ist auf Usedom gelandet und sollte von dort eigentlich jetzt mit dir, du hast also tatsächlich auch den Umweg noch gemacht, sollte jetzt mit dir tatsächlich dann hier landen. Das sieht erstmal nicht gut aus.
Ja, das war so ein bisschen das Ziel gewesen. Ich hatte die Münze auf dem Schirm, seit ich ernsthaft geplant hätte, da hochzufahren. Und habe mir gedacht, naja, die Chance, dass die keiner mitnimmt, die ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und ja, da hatte ich sie so auf dem Schirm gehabt und ja, Bamsti hat sie dann mitgenommen, der Motorradfahrer, da der auch sehr langsam unterwegs war, weil er überall noch Abstecher gemacht hat, habe ich ihn angeschrieben dann, sage ich, du hast die Münze noch, ja, kannst du vielleicht irgendwo Baltikum ablegen und so oder mir irgendwo hinlegen, dass ich sie mitnehmen kann, ich würde sie schon ganz gerne mitnehmen. Und dann meinte er dann, als er dann auch schon in Deutschland wieder war, er hat dort nirgendwas gefunden, wo er sie ablegen könnte, also in den Ländern, wo ich langfahre ja. Und so weiter. Und er hat sie dann auch schon auf Usedom mitgenommen. Auf Usedom hat sie dann irgendwer anders noch transportiert, ein Stückchen irgendwo hin, in diesen TB-Hotel dort oder sowas. Und seitdem lag die dort, jedenfalls im Inventar. Es waren 10 Münzen dort eingedingst. Und da habe ich mir so gedacht, ja, wenn da 10 Dinger drin liegen, die Chance, dass die jetzt von heute auf morgen noch irgendwer anders mitnimmt, ist vielleicht auch nicht so groß. Fährst du dort mal vorbei? Und da war ich dort und da war von den 10 Münzen, die eingeloggt waren, war eine einzige noch da gewesen.
Tja, und so haben wir jetzt hier einen laminierten Zettel, auf dem steht, wir lesen jetzt mal nur das Deutsche vor, in das Küchenstudio der Dosenfischer nach Schwerin. Bitte helft uns dabei, wir würden uns sehr freuen. Das Ganze noch auf Englisch und Schwedisch offenbar. Schwedisch? Ne?
Könnte auch sein.
Ich würde sagen, da hat die Buddy ja, den schwedischen immer. Übersetzer angeworfen. Ja, das ist leider das alles was von was dieser Münze geblieben ist.
Wenigstens den Zettel habe ich noch gefunden, genau.
Ja, das ist doch eine wunderbare Erinnerung. Dankeschön dafür. Immerhin.
Vielleicht taucht ja auch die Coin wieder auf. Die muss ja noch nicht verloren sein. Vielleicht hat es irgendein Urlauber mitgenommen oder sowas. Ja, und da habe ich gestern noch mal geguckt, wo die Coin immer noch gerade liegt. Und es lag tatsächlich immer noch auf Usedom. Und da dachte ich mir, da fährst du jetzt da mal lang. Ja, und da bin ich heute über Usedom gefahren. Ja, wir hatten ja schon vor kurzem mal gemailt gehabt, ob wir noch auf ein Interview vorbeikommen.
Ich habe dich angefleht.
Ja, doch schon.
Seien wir ehrlich.
Nein, ich wäre aber auch so.
Ich war total scharf drauf. Diesen Reisebericht war ich echt scharf.
Ja, genau. Coin war nicht mehr da. Vielleicht taucht sie noch auf. Zettelchen war noch da. Debody hat sie auch heute schon auf Missing gesetzt, die Coin. Naja, ich gebe sie noch nicht als verloren. Dafür ist das Ganze noch zu kurzfristig.
Eben, wir sind
vielleicht
alle
taucht sie noch irgendwo auf. Genau.
Ja, ich genieße jetzt noch ein paar Fotos Ihr habt hoffentlich die Reisegeschichte so genossen wie ich. Wie gesagt, nochmal ganz vielen Dank, dass du diesen Umweg gefahren bist. Wir werden uns jetzt nochmal ein bisschen bequemer hinsetzen. Dann kannst du dir deinen Stuhl dann auch nehmen, der ja dabei ist, und den Tisch. Und ich setze mich vielleicht auf den Trabi-Sitz aus nostalgischen Gründen.
Gern. Zwei kurze Fakten noch. Also ich bin, wie gesagt, immer noch nicht zu Hause. Also ich habe noch 450 Kilometer oder sowas, bis ich wirklich zu Hause bin. Der Kilometerzähler steht jetzt bei 7.900 Kilometern, die ich wirklich gefahren bin. Ja, das, was ich auch gerne noch angebe, wie viel Liter Sprit das waren, kann ich erst machen, wenn ich das Ganze mal in mein Fahrtenbuch eingegeben habe. Also der Aschenbecher quillt über voll Tankquittung. Ja, genau. 9 Länder insgesamt, 3 Wochen. Und so kann man sich übrigens auch verschätzen. Also ich habe, wo ich mir die Route so hingebastelt habe, 7.000 Kilometer. Bisschen mehr wird es werden. Jetzt sind wir deutlich über 8, wenn ich zu Hause bin. Dass man sich an einen Urlaub mit über 1000 Kilometern verschätzen kann, hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
Traumhaft. Ich bin des Neides voll und würde lieber heute als morgen mich in irgendein Gefährt setzen, um die Route nachzufahren. Ich weiß nicht, ob ich nach den Bad Stones machen würde. Ich befürchte, mein Knie würde ein bisschen mehr knacken und ein bisschen früher auch als bei dir.
Dann lässt er dir eben 1-2 Tage mehr Zeit, was soll's. Aber Ostsee-Umrundung, wenn das wirklich auf dem Schirm hat, ich habe es im letzten Podcast schon gehört, macht's. Es ist schaffbar.
Ja, vor allem klingt ja jetzt 3 Wochen ja noch viel realistischer als die 8, die wir so gedacht haben.
Ja, ich meine, wenn es schön sein soll, dann kann man sich auch 8 Wochen Zeit lassen. Ne? Aber naja, und ihr habt auch ein moderneres Auto, was mal 10-20 km/h schneller fährt, vielleicht.
Du, wenn aber fährt, dann fährt es sogar 50 km/h schneller. Egal welcher Straßenbelag vorliegt und wie die Kurven sind und wie der andere Verkehr ist.
Wenn es fährt.
Ja, dann... sagen wir, wie gesagt, die Verabschiedung haben wir ja eben schon gemacht. Insofern sagen wir jetzt nur noch ein freundliches und trockenes Tschüss.
Ja, tschüss.